So selbstverständlich. Eine gewisse zahlenmäßige Unterlegenheit der Truppe im letzten Weltkrieg nicht abzustreiten. Allerdings war diese Unterlegenheit keinesfalls ausschlaggebend. Im Gegenteil wäre das deutsche Volk noch mit einer weitaus größeren gegnerischen Überlegenheit fertig geworden. Ja, ich habe das Fehlen größerer Gegnerzahlen Anfang der 40er Jahre noch mehrfach bedauert. Mich dessen sogar ein wenig geschämt. Ich meine, Friedrich der Große, was hatte der Mann für eine Unterlegenheit? Da kam auf jeden preußischen Grenadier 12 Gegner. Und in Russland hatte jeder Landsack gerade mal 3 oder 4. Gut, nach Stalingrad war die gegnerische Überlegenheit dann durchaus der Ehre der Wehrmacht deutlich angemessener. Am Tag der alliierten Landung in der Normandie etwa rückte der Gegner mit 2600 Bombern und 650 Jagdflugzeugen an. Die Luftwaffe hielt mit, wenn ich recht zähle, 2 Jagdmaschinen dagegen. Da kann das Kräfteverhältnis dann durchaus als ehrenhaft betrachtet werden und die Lage war dennoch nicht aussichtslos. Ich pflichte in solchen Situationen den Worten des Reichsministers Dr. Goebbels aus vollem Herzen bei, wenn er von einem Volk wie dem Deutschen forderte, diesen Nachteil, so er sich denn nicht beheben lässt, eben anderweitig auszugleichen, sei es durch bessere Waffen, durch klügere Generäle oder eben, wie in diesem Falle, durch den Vorteil einer überlegenen Moral. Es mag dem einfachen Jägerpiloten selbstverständlich zunächst schwierig erscheinen, mit jedem Schuss aus dem MG 3 Bomber vom Himmel zu holen, aber mit einer überlegenen Moral, mit einem unbeugsamen fanatischen Geist ist nichts unmöglich. Das gilt heute so wie damals. Ich bin erst gerade dieser Tage auf ein Beispiel gestoßen, das selbst ich nicht für möglich gehalten hätte. Es ist dieses aber vollständig wahr. Es handelt sich dabei um einen Mann, ich vermute einen Angestellten meines Hotels, den ich mehrfach bei einer interessanten neuen Tätigkeit beobachten konnte, wobei nicht sicher ist, ob die Tätigkeit neu ist. Ich habe sie nur anders in Erinnerung, nämlich mit einem Besen bzw. einem Laubrechen. Dieser Mann hingegen war mit einem vollkommen neuartigen, tragbaren Laubblasegerät unterwegs. Ein faszinierender Apparat von immenser Blasekraft. Er war wohl nötig geworden, weil die Evolution in der Zwischenzeit eine widerstandsfähigere Form von Laub hervorgebracht hatte. An diesem Beispiel kann man im Übrigen ausgezeichnet verfolgen, dass der Rassenkampf längst nicht beendet ist, dass er auch und sogar verstärkt in der Natur weiter wogt. Das leugnet nicht einmal die bürgerlich-liberale Presse dieser Gegenwart. Man liest ja immer wieder von amerikanischen schwarzen Eichhörnchen, die die hiesigen, dem Deutschen liebgewordenen hellbraunen Eichhörnchen verdrängen, von afrikanischen Ameisenstämmen, die über Spanien einwandern, von indogermanischen Springkräutern, die sich hier breit machen. Dieser letzte Vorgang ist freilich vorbildlich. Arische Pflanzen beanspruchen hier selbstverständlich völlig zu Recht den ihnen zustehenden Siedlungsraum. Dieses neuartige, kampfkräftigere Laub nun habe ich zwar noch nicht zu Gesicht bekommen. Die Blätter auf dem Parkplatz des Hotels schienen mir vollkommen normal, aber das Blasegerät ließ sich natürlich genauso gut gegen herkömmliches Laub einsetzen. Als ich den Mann das erste Mal beobachtete, war ich äußerst ungehalten. Ich war am Morgen wach geworden, es mag wohl so gegen 9 Uhr gewesen sein, von einem infernalischen Lärm, als läge man mit dem Kopfkissen neben einer Stalinorgel. Ich stand wortentbrannt auf, eilte ans Fenster, sah hinaus und erblickte jenen Mann, der dort mit dem Blasegerät hantierte. Daraufhin wurde ich sofort noch wütender, weil mir ein Blick auf die umstehenden Bäume verriet, dass es sich um einen ausgesprochen windigen Tag handelte. Es war, so viel ließ sich eindeutig erkennen, völlig unsinnig. An jenem Tage Laub gezielt von irgendwo nach irgendwo anders hinblasen zu wollen. Ich gedachte zunächst, hinauszustürzen und ihn entrüstet zur Rede zu stellen, doch dann besann ich mich eines Besseren, denn ich befand mich im Unrecht. Der Mann hatte einen Befehl bekommen. Der Befehl lautete: Laubblasen! Und er führte diesen Befehl aus mit einer fanatischen Treue, die Zeitzler Gott zu Gesicht gestanden hätte. Ein Mann befolgte einen Befehl. So einfach war das. Und klagte er dabei? Heulte er auf? Das sei doch sinnlos bei diesem Wind. Nein! Er erfüllte tapfer und stoisch lärmend seine Pflicht wie die treuen Männer der SS. Da haben Tausende ohne Rücksicht auf die eigene Belastung ihre Aufgabe erfüllt, obwohl man da auch hätte jammern können. Ja, was sollen wir denn mit den vielen Juden? Das hat doch alles keinen Sinn mehr. Die werden ja schneller angeliefert, als wir mit ihnen fertig werden können. Ich war so ergriffen. Ich kleidete mich rasch an. Ich ging hinaus, ich trat zu ihm, legte ihm die Hand auf die Schulter und sagte, »Mein lieber Mann, ich will mich bei Ihnen bedanken. Für Menschen wie Sie führe ich meinen Kampf fort, denn ich weiß, aus diesem Laubblasegerät, ja, aus jedem Laubblasegerät in diesem Land strömt der glühende Atem des Nationalsozialismus. Genau das ist der fanatische Wille, den dieses Land braucht. Und ein wenig davon hoffte ich auch in Sensenbrink geweckt zu haben.«